sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Schuljahresauftakt-Pressekonferenz in Form einer Regierungsmedienkonferenz. Wir sind dieses Jahr zu Gast im staatlichen Förderzentrum am Andreasried im Erfurter Norden und Bildungsminister Christian Tischner wird Sie jetzt über die wichtigsten Neuigkeiten zum neuen Schuljahr informieren.
Bitte, Herr Tischner.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Journalistinnen und Journalisten, liebe Zuschauer am Livestream, sehr geehrte Frau Heinke, zunächst einen ganz herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen heute hier an der Schule sein können, an der Förderschule hier am Andreasried. Mir war es als Minister unheimlich wichtig, gerade meine erste Pressekonferenz zum Schuljahresauftakt an einer Förderschule durchzuführen, weil mir es ganz wichtig ist, einfach damit auch die Wertschätzung für die Arbeit, die Sie tagtäglich für die Schülerinnen und Schüler leisten, zum Ausdruck zu bringen, die es in der Tat nicht leicht haben, aus den verschiedensten Gründen. Und gerade die Kinder, die bei Ihnen sind, die eben im gemeinsamen Unterricht auch nicht die Chance haben. Deswegen vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ich fände es schön, so hatten wir es ja auch vereinbart, wenn Sie vielleicht kurz ein paar Punkte zu Ihrer Schule sagen und dann komme ich zu meinen weiteren Ausführungen. Ja.
Dann vielen Dank. Sehr geehrter Herr Minister, herzlich willkommen bei uns an der Schule. Sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass Sie hier bei uns zu Gast sind. Wir sind ein staatlich-regionales Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung. Und das sagt bereits, dass unsere Schüler einen ganz besonderen Rucksack mit in ihr Leben bekommen haben, der in ihnen das Lernen durchaus erschwert und die besondere Förder- und Bildungsangebote bedürfen, um entsprechend zu einem guten Abschluss zu kommen. Wir begleiten derzeit ca. 162 Schüler und Schülerinnen bei uns an der Schule von Klasse 1 bis Klasse 10 und sie werden im Laufe des Schultages gut unterstützt, auch von Therapeuten, von gut ausgebildeten pädagogischen Personal, die eben alles versuchen, um Ihnen die bestmögliche Förderung auch bei uns zu geben. Ja, ich freue mich, dass Sie da sind und ich bin jetzt auch ganz gespannt.
Ja, ganz vielen Dank. Ein weiterer Grund, warum wir gerade auch an diese Schule hier gegangen sind, ist, dass diese Schule seit vielen Jahren eine Schule ist mit dem Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Und auch dafür möchte ich Ihnen wirklich ganz herzlich danken, dass Sie das seit vielen Jahren machen, dass Sie beispielsweise Streitschlichter-AGs haben, um Konflikte im Grunde im Griff zu bekommen, zu reflektieren. Wir haben in Thüringen 80 Schulen mit diesem Titel, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich selbst darf auch Schirmherr einer solchen Schule sein, eine Berufsschule, bei mir in der Heimatstadt in Greiz. Und ich tue das unheimlich wirklich auch wertschätzen, was dort tagtäglich in verschiedensten Angeboten gemacht wird, auch im Grunde in präventiver Form und deswegen auch dieser Punkt, warum wir gern hierher gekommen sind. Die Förderschulen liegen uns sehr am Herzen, wie natürlich auch alle anderen Schularten, aber die Förderschule war die Schulart, die in den letzten 10, 15 Jahren nicht so ganz im Fokus stand der Landesregierung. Das hat sich diese Landesregierung anders vorgenommen. Wir haben gesagt, jede Schulart hat ihre Berechtigung, jede Schulart soll auch eine Chance haben, sich gleichberechtigt weiterzuentwickeln. Und das ist auch das, was wir mit Schulfrieden gemeint haben, nämlich dass nicht eine Schulart im Grunde abgewickelt werden soll. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir als Landesregierung jetzt erste Punkte auf den Weg gebracht haben, um die Förderschulen zu stärken. Beispielsweise, dass wir zusätzliche Einstellungen vorgenommen haben für die SPF-Kräfte. Sie alle wissen, die Situation um die Gewinnung von Förderschullehrern ist eine besonders problematische, weil in den letzten Jahren halt das Signal eher gesetzt worden ist, in Thüringen wird es Förderschulen nicht mehr geben und viele Kolleginnen und Kollegen im jungen Alter, die sich auf diese Schulart konzentriert haben, dann doch woanders studiert haben, beziehungsweise auch in andere Länder gegangen sind. Und umso wichtiger ist es, dass wir auch mit Multiprofessionalität sowohl an den Förderschulen als auch im gemeinsamen Unterricht arbeiten. Und der zweite Punkt, den wir mit Blick auf Förderschulen jetzt angehen, ist, dass wir Gespräche mit den Thüringer Hochschulen, insbesondere mit der Universität hier in Erfurt, führen, um das duale Studium auch auszuweiten für die Förderschulen. Das ist ein Ziel. Und ein weiteres Ziel, an dem wir gerade arbeiten, ist, dass wir eine modulare Lösung entwickeln wollen, wo wir Grundschullehrer auch weiterqualifizieren können für den Einsatz an der Förderschule. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 235 Tagen habe ich die Amtsgeschäfte übernehmen dürfen und bin mit großen Ambitionen, mit ganz viel Freude in das Amt gestartet, aber auch mit einer ganz großen Portion an Respekt vor den Aufgaben, die vor uns, die da vor mir liegen. Und als neue Landesregierung haben wir von Anfang an ganz klar gemacht, Bildung, Unterrichtsabsicherung ist die Top-Priorität. Und wir haben sofort damit begonnen, erste Maßnahmen gegen den Unterrichtsausfall gleich im Januar auf den Weg zu bringen. Klar ist, bundesweit, das hat auch mein Vorgänger immer wieder beschrieben, der Lehrermarkt ist hart umkämpft und wir müssen sehr, sehr dicke Bretter bohren, dass die Kolleginnen und Kollegen in Thüringen bleiben oder nach Thüringen kommen. Und deshalb freue ich mich, dass wir schon in unseren ersten Monaten so viel erreicht haben und die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, auch bereits erste Wirkungen entfalten. Und deshalb auch die wichtigste Botschaft vorneweg. Wir haben zum neuen Schuljahr deutlich mehr Lehrer eingestellt, als in den Ruhestand gegangen sind. Wir haben, das können wir die Zahlen zeigen, wir haben 1.358 Kolleginnen und Kollegen im zurückliegenden Schuljahr für die Thüringer Schule einstellen können. Und im selben Zeitraum, also im zurückliegenden Schuljahr, das, was jetzt zu Ende geht, ne, heute ist die letzte Woche des Schuljahres, nächste Woche beginnt das neue Schuljahr, sind 836 Kollegen ausgeschieden. Ich möchte erinnern an die Maßnahmen, die wir als erstes ergriffen haben, nämlich an die Einstellungsgarantie. Sie alle haben darüber berichtet, wie junge Menschen sich ja auch an Sie gewandt haben und gesagt haben, wir hören nichts von Thüringen, wir wollen doch hier bleiben, wir werden nicht eingestellt. Diese Botschaften haben wir dieses Jahr nicht gehört. Ich habe sie nicht bei Ihnen gelesen und ich habe sie Gott sei Dank auch nicht bei mir im Post, im E-Mail-Fach gehabt, weil wir ja gleich Anfang des Jahres gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten die Einstellungsgarantie gegeben haben. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt mit den Bewerberinnen und Bewerbern, mit den Lehramtsanwärtern, mit den Studierenden. Wir haben im Januar, Februar, März in jedem Schulamtsbereich große Veranstaltungen durchgeführt mit den zukünftigen Lehrern, um Informationskampagnen auch aufbauend auf dieses Einstellungsversprechen durchzuführen. Wir haben in jedem Schulamt, das war mir auch ein sehr wichtiges Anliegen, Bewerbercoaches eingeführt, die sich sehr intensiv um die Kolleginnen und Kollegen kümmern, aber die sich eben auch um die Kollegen im System kümmern. Und ich will die Zahl wirklich nochmal hervorheben, weil sie neben den 1.358 eingestellten Kollegen eine sehr wichtige Zahl ist, nämlich die 836 Kollegen, die in Ruhestand gegangen sind. Eigentlich war für dieses Jahr prognostiziert, letztes Jahr Ihnen ja auch im Handout vermittelt, 955 Kollegen gehen dieses Jahr in den Ruhestand oder letztes Jahr schon, oder dieses Schuljahr 24/25, das was jetzt gerade noch läuft. Und es ist uns eben gelungen, dass deutlich weniger Kolleginnen und Kollegen sich entschieden haben, vorzeitig, also mit 62, mit 63 Jahren in den Ruhestand zu gehen, sondern dann doch gesagt haben, okay, wir machen noch ein Jahr, vielleicht sind es dann auch zwei Jahre. Und das ist auch immer eine Aussage gewesen in den letzten Monaten. Wir müssen uns um die Jungen kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass wir neue Ausbildungskapazitäten erschließen. Aber wir müssen uns vor allem auch auf die Kolleginnen und Kollegen konzentrieren, die wir haben, die eine sehr wertvolle Arbeit in unseren Schulen leisten. Und deswegen bin ich da sehr dankbar, dass dies sich entwickelt hat. Insgesamt konnten wir also im letzten Schuljahr über 500 Kolleginnen und Kollegen mehr einstellen, als in den Ruhestand gegangen sind. Insgesamt haben wir im letzten Schuljahr 2.600 Kolleginnen und Kollegen neu einstellen können. Also neben den 1.358 Lehrerinnen und Lehrern sind eingestellt worden 690 Lehramtsanwärter. Auch die helfen sehr stark an unseren Schulen. Wir haben 498 Erzieherinnen und Erzieher einstellen können und 85 sonderpädagogische Fachkräfte. Da haben wir gerade gehört von der Kollegin, wie wichtig auch die sind im Sinne von Multiprofessionalität an unseren Schulen. Das bedeutet, wir sind damit aber noch lange nicht über den Berg. Aber die Zahlen bringen eine erste wichtige Entlastung für unsere Schulen. gerade auch im Grundschulbereich, muss man sagen. Und angesichts der vielen unbesetzten Lehrerstellen, heute sind es tagaktuell, wir haben gerade noch mal geschaut, 573, wird aber deutlich, dass wir ja weiter eine Aufgabe vor uns haben. Diese Zahlen, diese 573, die aktuell nicht besetzt sind, die schwankt, das wissen Sie alle. Aber auch da sieht man, es ist eine, ich sag mal, bescheidene, leichte Entspannung da. Wir hatten auch schon Jahre, wo mein Amtsvorgänger hier vorne stand und sagen musste, wir haben 800, 900 offene Stellen. Also man sieht, es passiert etwas im System und die Maßnahmen beginnen zu wirken. Wir haben die Kapazitäten, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns im Haus, ausweiten können und bin da auch dem Thüringer Landtag sehr dankbar, mit dem Haushaltsbeschluss ausweiten können beim dualen Studium. Wir haben jetzt insgesamt 120 von 229 Regelschulen und Gemeinschaftsschulen, also über die Hälfte, die von diesem dualen Studium profitiert. Wie gesagt, wir möchten gerne auch, dass die Förderschulen bald davon profitieren können. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir jetzt im Grunde mit 73 neuen dualen Studierenden beginnen können. 73 deswegen, weil im vergangenen Jahr von den bereits 50 eingestellten drei aufgehört haben. Das ist manchmal so oder passiert halt. Und wir konnten die aber nachbesetzen. Deswegen sind wir jetzt bei 73 plus die 47, die da sind, also insgesamt 120 Kolleginnen und Kollegen, sage ich. Ja, die zweite Maßnahme, die ganz aktuell angelaufen ist, ist der Vorkurs für Seiteneinsteiger. Auch da erinnern sich die Kollegen, die mit mir seit vielen Jahren ja schon immer im Gespräch und im Austausch sind, dass ich gesagt habe, es ist wichtig, dass wir mehr ausbilden, dass wir schneller einstellen und dass wir uns um die Seiteneinsteiger kümmern, die wir haben. Und mit dem Vorkurs, der auf den Weg gebracht worden ist, gestern in Weimar im Grunde die erste Veranstaltung durchgeführt, werden wir 3 Monate lang sehr intensiv die Kolleginnen und Kollegen auf ihren ersten Unterrichtseinsatz vorbereiten, um den sogenannten Praxisschock. Das ist nichts Schlimmes, aber ich habe das gestern auch so beschrieben, wenn man vor eine Klasse tritt mit 25, vielleicht auch 29, sogar 30 Schülern, das ist hoffentlich eher die Ausnahme, aber gibt es eben auch, ist es natürlich schon eine große erwartungsvolle Situation mit vielen Eindrücken, die man als junger Lehrer bewältigen muss, in pädagogischer, in psychologischer, in didaktischer Hinsicht. Und deswegen ist es gut und richtig, dass wir diesen Vorkurs haben. Und das Gute an diesem Vorkurs ist, hat mir gestern sehr gut gefallen, dass es sehr praxisorientiert ist, Und dass er auch die Möglichkeit eröffnet, dass alle 2-3 Wochen wieder neue Seiteneinsteiger in diesen Turnus einsteigen können. Also die müssen nicht 3 Monate warten, bis der nächste Kurs beginnt, sondern alle 2-3 Wochen gibt es im Grunde die Möglichkeit, wieder einzusteigen an einer Stelle dieses Kurses. Wir haben auch, will das an dieser Stelle gerne zeigen, ist auch auf der Homepage verlinkt, ein sehr ausführliches Heft zusammengestellt für die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, wo alle Informationen für den Seiteneinstieg vorhanden sind, um eben die Kollegen bestmöglich zu unterstützen. Denn es ist in der Tat so, wir kommen in manchen Schularten ohne Seiteneinsteiger nicht mehr aus. Das ist insbesondere die Regelschule, das wissen Sie. Das ist auch oftmals in der Gemeinschaftsschule und in der Berufsschule der Fall. Ein anderer wichtiger Punkt, den wir umsetzen konnten, ist eine Maßnahme, die uns von Lehramtsanwärtern erbeten wurde oder an uns herangetragen wurde. Das ist nämlich, dass wir den Lehramtsanwärtern die Möglichkeit eröffnen, selbstständig, eigenverantwortlich, aber auch auf eigene Entscheidung und freiwillig zusätzliche Stunden zu arbeiten. Also das war solche so, dass ein Kollege gesagt hat, ich gehe an die Universität, nachdem ich früh unterrichtet habe als Lehramtsanwärter und arbeite da mit einer Nebentätigkeit. Warum kann ich denn nicht in der Schule ein bisschen mehr arbeiten, wo ich das gerne machen würde? Und diese Möglichkeit besteht. Aber so, dass im Grunde der junge Mann, die junge Frau auch nicht überfordert wird, weil nämlich das Studienseminar und die Schulleitung da auch mit drauf achtet, dass er in der Tat auch in der Lage ist, mehr zu unterrichten beim Berufseinstieg. Eine andere wichtige Sofortmaßnahme, die natürlich auch an bestimmten Schulen Kritik hervorrufen kann, ist die sogenannte Clusterbildung. Das heißt also, dass wir natürlich auch von den Schulen, die es etwas besser geht, denen es vielleicht auch sehr gut geht, Kolleginnen und Kollegen bitten müssen, an anderen Schulen zu verstärken, zu unterstützen. Das ist so. Ich nehme aber zum Großteil wahr, dass gerade in den Regionen man ja auch weiß, in welcher Schule läuft es gerade ein bisschen besser aufgrund der Lehrersituation, in anderen Schulen läuft es vielleicht ein bisschen schwieriger, dass man aber vor Ort da sehr oft auch sehr bereit weil sich gegenseitig unterstützt. Und da sind wir allen Kolleginnen und Kollegen auch sehr dankbar, die da an dieser Clusterbildung mit teilnehmen. Weitere Maßnahmen werden derzeit intensiv vorbereitet. Auf die möchte ich gerne eingehen, weil da auch immer viele Nachfragen von Ihnen ja an uns gerichtet werden. Zum einen werden wir im naturwissenschaftlichen Bereich sehr intensive Bemühungen oder sind da dabei, sehr intensive Bemühungen walten zu lassen, indem wir sehr intensiv mit den Hochschulen im Gespräch sind, um zusätzliche Lehrerbildungsangebote für die MINT-Fächer zu entwickeln. Sie kennen die Situation, dass 50, 60 Chemie- und Physikstudierende anfangen und am Ende nach 5 Jahren einer fertig wird. Das ist untragbar, ist unhaltbar. Und ich bin da sehr dankbar auch der Hochschule in Nordhausen, die sich auf den Weg gemacht hat, da auch ein spezielles Programm jetzt mit uns zu entwickeln für den MINT-Bereich. Und wir werden ab dem Wintersemester 26/27, wird also noch ein bisschen dauern, aber ab dem Wintersemester 26/27 müssen die Modulkataloge geschrieben werden und so weiter, auch dort zusätzliche Angebote für den MINT-Bereich entwickeln können. Wir haben eingeführt, jetzt auch neu dann bald, im November wahrscheinlich wird es das dann rechtlich alles klar sein, eine Sonderzulage für zukünftige Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter. Das heißt, wenn wir im Grunde, wenn die Kolleginnen und Kollegen fertig werden an der Universität, dass wir da mit einer Zulage ihnen es auch noch ein bisschen schmackhafter machen, Erfurt und Jena zu verlassen. Wir haben festgestellt, auch in Gesprächen mit anderen Bundesländern, mit anderen Bildungsministerkollegen, dass doch die Steuerungsfunktion der Zulage, wenn man sie bei den Lehramtsanwärtern ansetzt, wahrscheinlich eine größere ist als die Zulage, die wir aber auch noch haben für die Kolleginnen und Kollegen, die dann in den Lehrerberuf richtig einsteigen. Wir werden, auch eine Sache, die mir sehr wichtig war, die sogenannten Fächerkombinationsvorschriften für das Lehramt an Regelschulen überarbeiten und abändern, dahingehend, dass man im Regelschullehramt zukünftig wieder jedes Fach miteinander studieren kann. Das ist bisher nicht möglich. Also da kann man zum Beispiel, muss man ein Hauptfach und ein Nebenfach, sagen wir mal so, einfach studieren. Die Situation in den Regelschulen ist aber so prekär, dass wir die Möglichkeit den Studierenden eröffnen werden, auf verschiedene kleinere Fächer wieder miteinander zu studieren, wohl wissend und darauf hinweisen, dass natürlich dann ein Kollege, der kleinere Fächer hat, auch viele Klassen hat und dass er vielleicht auch bereit sein muss, sich dann in der dritten Phase der Lehrerbildung auch weiter zu qualifizieren. Aber diese Fächerkombinationen werden für die Regelschulen aufgehoben. Ja, ich habe Ihnen jetzt eine ganze Menge Punkte gesagt, erste Einblicke gegeben, was wir an Maßnahmen ergriffen haben und gerade auch umsetzen zum Thema der Unterrichtsversorgung. Wie gesagt, an ersten Stellen wirkt es und da sind wir auch sehr froh. Es hilft unseren Schulen, Lehrern und natürlich vor allem den Schülern. Aber wir kümmern uns auch sehr stark um das Thema Schulqualität. Ich habe das auch immer gesagt in der Vergangenheit, dass ich nicht zufrieden damit bin, dass wir als Freistaat Thüringen nicht mehr unangefochten an der Spitze der Bildungsrankings sind, sondern in einigen im Mittelfeld, manche sogar auf den letzten Platz gelandet sind. Und deshalb haben wir ja beispielsweise mit Blick auf die Schulqualität das Leseband eingeführt. Der Pilot, das kann ich heute auch sagen, läuft sehr, sehr erfolgreich in den Schulen, sodass wir da auch bald mit dem Leseband in den Grundschulen weiter ausrollen können, ausweiten können. Leseband letztendlich eine sehr intensive Lesedidaktik über die Fächer hinweg, fächerübergreifendes Lernen, was sehr gut in den Grundschulen ankommt. Wir haben das Startchancenprogramm in diesem Jahr deutlich ausgeweitet, werde ich gleich noch 2, 3 Sachen dazu sagen. Und Sie kennen auch die intensiven Diskussionen und das beginnt ja dann mit dem kommenden Schuljahr am Montag um die neue Schulordnung. Das Thema Fordern und Fördern. Fördern im Sinne von Multiprofessionalität, wo wir viel tun, im Grunde um unsere Kinder und unsere Jugendlichen zu unterstützen, aber eben auch das Fordern, dass wir sagen, es gibt ab dem nächsten Schuljahr die Versetzungsentscheidung wieder ab der 6. Klasse durchgehend, also in der 7. kommt es hinzu. Und Sie kennen die Diskussion über die Sozialnoten, die jetzt ab der 1. Klasse, ab der Schuleingangsphase zurückgemeldet werden, mit Verhalten und mit Mitarbeit, was jetzt auch starten wird. Und das sind die Rückmeldungen aus der Öffentlichkeit, wenn ich in den Schulen bin, unisono sehr positiv. Und ich glaube auch die Möglichkeit, die wir haben, die von vornherein im Grunde ja auch nie ausgeschlossen war, dass die Schule, eine Gemeinschaftsschule, die da ein eigenes Konzept fährt, Montessori-Schulen, Jena-Planschulen, und so weiter, dass sie dann natürlich ihren Weg machen können. Das ist ein guter Punkt. Wir sind beim Bürokratieabbau sehr intensiv dran. Sie haben das vor den Sommerferien verfolgen können, dass auch im Landtag bereits ein Gesetzentwurf vorliegt, wo wir den Wegfall der Regelbeurteilungen vornehmen werden. Die Regelbeurteilungen, die ja immer wieder anstanden und viel Arbeit, viel Dokumentation verursacht haben in den Schulen, ohne dass im Grunde dann damit ja letztendlich auch was passiert ist. Trotzdem werden die Schulleitungen natürlich sehr genau im Sinne von ihrer Schulqualität, die sie haben wollen, gucken, was im Unterricht passiert. Aber wir nehmen eben da diesen Druck weg und hoffen, dass dann im Landtag das auch im Herbst beschlossen wird, das Gesetz. Aber ich bin da sehr, sehr optimistisch. Wir sind dabei, Statistik-Sachen zu überprüfen, Dokumentationssachen zu überprüfen. Das wird eine eigene Arbeitsgruppe sein, die der Staatssekretär Dr. Althaus auch selbst leiten will und wird. Startchancenprogramm, wir haben es jetzt geschafft, auch wiederum dank des Haushaltsbeschlusses, sind dann natürlich aber auch in der Pflicht gegenüber der Bundesrepublik und gerne in der Pflicht gegenüber dem Bund, dass 93 Schulen dabei sind in Thüringen. Startchancenschulen, diese profitieren von zusätzlichem Personal, gerade auch Schulen in sozialen Brennpunkten, wo ja, die Probleme, oder Sie haben es vorhin so schön gesagt, wo die Rucksäcke etwas schwerer sind von den Kindern. Wir haben 19 Clusterassistenten jetzt bereits im Einsatz, 13 schulpsychologische Fachkräfte, die auch nochmal unser psychologisches Team an den Schulämtern gut verstärken, und 13 Chancenassistenten, die mit den Schulen gut im Austausch sind und sie unterstützen. Und auch jetzt ab dem Schuljahr 25, 26 vorhanden, das Chancenbudget, das sind also nochmal zusätzlich 100 Euro pro Schüler, die den Schulen zur Verfügung stehen. Uns ist im Ministerium sehr wichtig, dass es kein Bürokratiemonster wird, dieses Startchancenprogramm. Das ist, wenn so viele Partner, 16 Bundesländer oder Bund beteiligt sind, immer eine Gefahr. Aber die Schulen sind da auch gebeten, uns ruhig Hinweise zu geben, praktische Hinweise zu geben, wenn da bei dem Startchancenprogramm irgendwas ja, zu kompliziert wird. Wir wollen, dass die Schulen praktisch davon profitieren. Das ist mir sehr wichtig. Nächster Punkt, der Digitalpakt 2.0. Auch da bin ich gerade der Bundesministerin Karin Brien sehr dankbar, dass sie da gleich in den ersten Monaten ihrer Amtszeit dafür gesorgt hat, dass die Finanzierung jetzt auch von Seiten des Bundes geregelt sind. Das ist eine hälftige Finanzierung für die nächsten Jahre, wo insgesamt 5 Milliarden der Bundesrepublik an Mitteln zur Verfügung stehen werden. Wir davon gemeinsam mit den Schulträgern an Ausstattungsfragen arbeiten können. Aber, und das war der Bundesministerin und mir auch sehr wichtig in den Koalitionsverhandlungen in Berlin, wir Gelder haben, um Bildungsangebote, Weiterbildungsangebote für unsere Lehrerinnen und Lehrer zu organisieren im Digitalpakt. Sie alle wissen, was mit KI gerade passiert. Wird übrigens auch ein großes Thema sein in diesem Schuljahr, das KI. Ich gehe auch davon aus, dass Sie im Laufe des Jahres uns einige Anfragen schicken werden zu dem Thema. Vielleicht so viel schon gesagt, wir sind da sehr intensiv dran im Ministerium, auch mit eigenen Arbeitsgruppen, wie KI unsere Schule verändern wird. Ich habe jetzt einen Auftrag gegeben, letzte Woche das Haus mal ja, sich Gedanken zu machen, wie wir das Seminarfach weiterentwickeln, das Seminarfach im Gymnasium, wo die Arbeit geschrieben wird. Das ist natürlich mit einem Blick auf KI ein Thema und ich sage mal auch ja, Hausaufgaben, wo man zu Hause Texte schreibt und so weiter. Das verändert sich natürlich und wir brauchen dann auch andere Prüfungsformen und das wollen wir gemeinsam mit unserer Schullandschaft dann auch im Gespräch mit dem Landesschulbeirat. Im Landesschulbeirat, wissen Sie, sitzen alle Gewerkschaften, sitzen die Lehrervertretungen, die Schülervertretungen, die Elternvertretungen dann diskutieren. Wir haben ein Projekt, was mir natürlich als Lehrer auch sehr wichtig ist, die Verfassungsviertelstunde gut vorbereitet. Wir werden jetzt 20 Schulen auswählen. Die Bewerbung wird jetzt bald starten, um in den Pilot einzutreten. Ich habe entschieden, dass wir nicht sofort in jeder Schule die Verfassungsviertelstunde einführen, weil ich glaube, es braucht auch eine gute Vorbereitung der Kolleginnen und Kollegen. Und nichts ist schlimmer als Unsicherheit, weil das weiß ich selber als Lehrer, wenn Unsicherheit besteht, dann machen wir es lieber mal nicht und hoffen, dass es nicht auffällt. Deswegen mit 20 Schulen starten und dann gucken, wo sind Ecken und Kanten, sodass wir es dann möglichst bald nächstes Jahr, spätestens übernächstes Schuljahr, dann auch flächendeckend ausrollen können. Der Punkt digitalen Nutzung der digitalen Endgeräte möchte ich gerne auch nochmal hier sagen. Ist auch immer so eine öffentliche Debatte, sogenannte Umgangs mit der Handynutzung. Wir werden diese Woche noch ein Schreiben an alle Thüringer Schulen verschicken, um über den Umgang mit mobilen Endgeräten im Unterricht. Dieses Schreiben wird im Grundschulbereich sehr verbindlich sein. Manche sprechen dann immer gern von Ihnen vom sogenannten Handyverbot. Ja, es wird ein Handyverbot geben in der Grundschule für die private Nutzung im Unterricht und in der Hortzeit. Aber natürlich, wenn die Kinder dann abgeholt werden wollen von der Schule, in der Grundschule, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das Handy zu nutzen. Ich möchte es aber gerne so haben, dass ich nicht von oben sage, wie man das umsetzt. Also was weiß ich, ihr sammelt jetzt mal alle Handys ein oder ihr legt die alle in den Handytresor, sondern die Vorgabe ist klar, die ist auch vom Thüringer Schulgesetz mit der letzten Novelle schon in der letzten Legislatur gedeckt. Die Handynutzung, die private Handynutzung ist untersagt in der Grundschule und die Schulen sollen sich aber in der Schulkonferenz gemeinsam mit Lehrern, Eltern und Schülern Gedanken machen, wie man das umsetzt, diese Vorgabe. Und wir werden dann nach einem halben Jahr die Grundschulen abfragen, wie sie denn dieses Handynutzungsthema umgesetzt haben. Für die weiterführenden Schulen die Empfehlung, sich auch Gedanken zu machen, wie geht man mit der Handynutzung um. Zum Beispiel einen Schulleiter getroffen, der hat mir gesagt, wir haben jetzt eingeführt, dass in der Mensa, im Speisesaal, das Handy nicht mehr genutzt werden darf und seitdem sprechen die wieder beim Mittagessen miteinander. Aber das sind Sachen, das sollen sich die weiterführenden Schulen in diesem Jahr auf den Weg machen, Gedanken machen. Da ist die Verbindlichkeit noch nicht ganz so streng. Wir werden es aber sehr genau beobachten, wie auch dort die Entwicklung sich darstellen wird. Ja, letzter Punkt, den ich Ihnen vorstellen möchte, weil er auch wichtig ist für Schule, ist das Thema Sprachtests an unseren Kindergärten. Die Sprachtests werden jetzt gerade vom Haus vorbereitet, auch ganz eng mit unseren Kindergärten, auch wissenschaftlich begleitet, auch einen guten Austausch mit den Bundesländern, die sich da bereits auf den Weg gemacht haben. Und der Pilot, auch da ist es so, dass wir mit einem Piloten starten, um erste Erfahrungen zu sammeln, wird im Jahr 26 starten, um dann, das ist mein Ziel eigentlich, im Jahr 27 das komplett auch auf den Freistaat Thüringen ausrollen zu können. Das ist ein Einblick und Ausblick auf das neue Schuljahr 25/26, ein Rückblick auf das Jahr 24/25. Und ich möchte an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen erstmal ganz besonders danken, wirklich für das Engagement, was Sie in unseren Schulen tagtäglich zeigen. Ich habe auch diese Woche noch mal einen Brief an alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Erzieher, über 22.000 E-Mails sind da rausgegangen, geschrieben, um auch noch mal vorzustellen, wie Schule sich entwickelt, um auch zu danken. Und ich wünsche allen Akteuren, und dann gerne jetzt gleich auch Ihre Fragen, alle Akteuren für das kommende Schuljahr wirklich alles Gute und dass es ein erfolgreiches Schuljahr 2025/26 dann auch wird.
Ja, vielen Dank. Dann können wir jetzt kommen zu Ihren Fragen. Da ist schon die erste von Herrn Hanschmann.
Genau, Sie haben gesagt, es sind mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden, als in den Ruhestand geschickt wurden, sage ich jetzt mal, oder entlassen wurden. Ist das quasi erstmals seit vielen Jahren wieder so oder gab es das auch in der letzten Zeit schon? Ist die eine Frage. Und die andere ist, kann man beziffern, wie viele Lehrerinnen und Lehrer Ihnen jetzt eigentlich noch fehlen? Also wie groß die Lücke dann trotzdem vielleicht noch ist? Genau, und ich wüsste ganz gerne noch, was Sie gesagt haben, dass Sie viele Kolleginnen und Kollegen quasi dazu ermuntern konnten, noch ein bisschen zu bleiben. Fällt Ihnen das oder verhagelt Ihnen das dann nicht vielleicht nächstes Jahr, die Zahlen, wenn die dann quasi mit einem Schwung noch zu den regulären Abgängen dann noch dazukommen, sozusagen, ne? Und dann eben auch den Schuldienst verlassen?
Also ist es erstmals, dass mehr eingestellt wird, als in Ruhestand ging? In dieser Deutlichkeit ja. Es gab, glaube ich, im letzten Jahr eine zweistellige Zahl an Fällen. Aber in dieser Deutlichkeit ja. Und es liegt daran im Grunde wirklich, dass wir auch die Chance hatten, mit vielen Kolleginnen und Kollegen zu reden, im Schuldienst zu bleiben, auch Strategien gemeinsam entwickeln, wie man entlasten kann. Wissen Sie, Herr Hanschmann, es ist halt so, die Situation, jedes Jahr werden ungefähr 750 Lehrer klassisch fertig in der Ausbildung. Das ist eine Entscheidung, die ist vor 5 Jahren, vor 6 Jahren gefallen, dass es 750 halt sind und die Kapazitäten sind so, wie sie sind. Wir haben deswegen das Ressort ja auch umressortiert, dass wir auch mit den Universitäten da intensiver ins Gespräch gehen, um am Bedarf zielgenauer auszubilden, wobei der Peak eigentlich vorbei ist. Diese 700 werden in 5 Jahren eigentlich die Zahl sein, die wir brauchen. Die anderen müssen wir über Seiteneinsteiger gewinnen, die anderen 250, 300, 400, je nachdem wie viel es dann sind, auch im Altersabgang. Und auch in der Attraktivität gegenüber anderen Bundesländern. Und das war uns ja sehr wichtig, gerade dann auch in dem Bereich Seiteneinsteiger, Ansprache auch in anderen Bundesländern. Die Lehrergewinnungskampagne, die sehr erfolgreich wirkt und dürfen wir nicht in anderen Bundesländern werben, machen wir auch nicht. Aber derjenige, der Thüringen besucht, nimmt schon wahr, auch das ist eine gute Stimmung dafür junge Kollegen und eine große, große Offenheit an den Kollegien für junge Kollegen ist. Wird der Effekt nächstes Jahr vielleicht uns einholen? Ich glaube nicht, weil wir uns auch weiter bemühen werden, Kolleginnen und Kollegen in den Schuldienst zu holen. Und es wird ja auch eine gewisse Entspannung eintreten, dass der Lehrerbedarf nicht mehr ganz so groß wird, gerade im Grundschulbereich, sodass wir dort doch auch Entlastungen bekommen. Und wir ja auch deswegen mit Lehramtsanwärtern im Grundschulbereich schon im Gespräch sind und sie fragen, wärt ihr auch bereit, in der 5., 6., 7. Klasse an der Regelschule, an der Gemeinschaftsschule zu unterrichten. Und mir die Studierenden dann immer sagen, ja, wären wir bereit. Kommt immer so dann ein Nachsatz dazu, aber am liebsten in Erfurt und in Jena. Das klappt natürlich nicht, da müssen wir gut steuern und viele Gespräche führen, aber ich bin da optimistisch, dass wir da ran können, auch ohne übrigens das Lehrerbildungsgesetz zu ändern. Das ist eine Frage des Laufbahnrechts, dass man die Kollegen von der Primarstufe auch in die Sekundarstufe nehmen kann, zumal die hier in Jena an der Universität auch die Laufbahnbefähigung für die Regelschule mit erwerben, die Grundschulstudierenden.
Frau Rauch, bitte.
Zwei Fragen, Herr Tischler. Erstens, diese Möglichkeit, die Lehramtsanwärtern ermöglicht wird, mehr Stunden in Schulen zu leisten. Gibt es denn eigentlich schon einen Überblick, wie das angenommen wird? Oder ist, also, weil ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich herausfordernd ist, neben dem, den Herausforderungen, die ja ein Lehramtsanwärter ohnehin schon hat. Zweitens, Sie sprachen immer von Gesprächen, die dazu geführt haben, dass sich mehr Lehrer entschieden haben, doch nicht schon mit 63, 62 zu gehen. Gab es da konkrete Angebote auch? Also da gab es ja ein ganzes Paket an Vorstellungen eigentlich auch, die mit den Gewerkschaften entwickelt worden sind, was ja nie wirklich zum Tragen gekommen ist, um das tatsächlich so auch zu ja, institutionalisieren in irgendeiner Weise. Also gab es Abänderungen oder was auch immer? Oder sind das sozusagen reine Überzeugungsgespräche gewesen?
Genau. Ja, die Lehramtsanwärter und die Belastungen. In der Tat, ich habe es ja selber erlebt in meiner Ausbildungszeit 2006 bis 2008. Das Referendariat ist so das ziemlich härteste, was man in einer Lehrerausbildung erlebt. Und deswegen haben wir ja auch gesagt, es kommt darauf an, dass das eine freiwillige Entscheidung ist, des Lehramtsanwärters es zu tun. Und dass das natürlich auch abgeprüft werden muss mit dem Studienseminar, also mit dem Fachleiter, auch mit dem Schulleiter. Gut, der Schulleiter hat natürlich immer ein Interesse, dass möglichst viele Stunden vom Lehramtsanwärter geleistet werden. Aber das Studienseminar, die dann schon sehr gut einschätzen können, auf welchem Leistungsniveau ist der Lehramtsanwärter, kann man ihm das zutrauen, wird dort im Grunde das letzte Wort haben bei der Sache. Und es ist noch keine Rückmeldung da, wie viele Lehramtsanwärter das jetzt annehmen, weil wir ja jetzt gerade in die Kohorte starten. Die werden jetzt langsam beginnen, erstmal mit Theorie und dann steigert sich das ja von, glaube ich, 7, 8 Stunden auf die 15 Stunden oder vielleicht auch mehr. Und das wird sich also, ich sage mal so, auf November meistens zeigen, wie stark der bedarfsdeckende Unterricht, heißt das, dann von den Lehramtsanwärtern angenommen wird. Die Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen, die schon länger bei uns und lange bei uns im Schuldienst sind, das ist eine Sache, wo sich wirklich die Schulleitungen ganz intensiv drum bemühen. Die sehen ja tagtäglich, wann ein Kollege in Ruhestand geht. Sie kennen auch seine private Situation, die so ein Kollege hat, ob er jetzt wirklich persönliche Dinge hat, wo er sagt, es geht nicht mehr. Und wenn der aber gesehen wird, beispielsweise, ja, der hat noch ein bisschen Kraft und dem macht es auch Spaß und der will auch weitermachen, dann führen die sehr viele Gespräche vor Ort. Wir motivieren da auch die Schulleitungen in unseren Schulleiterberatungen an den Schulämtern dazu, solche Gespräche zu führen. Das Bildungsministerium Staatssekretär, Minister. Wir motivieren wiederum die Schulamtsleiter, ihre Schulleiter zu motivieren, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden. Und dann, ja, wenn diese Anträge kommen, wird vielleicht auch das eine oder andere Mal auch gefragt, können wir dich irgendwie entlasten? Zusätzliche Abminderungsstunden gibt es nicht, können wir gar nicht, weil Thüringen ja eh schon das Bundesland ist, was bei den Abminderungsstunden ziemlich gut aufgestellt ist. Sie haben gut angesprochen, Frau Rauch, die Vereinbarung von vor 2 Jahren mit den Gewerkschaften, die nicht umgesetzt wurde bisher, die wir aber in diesem Schuljahr uns gemeinsam mit den Gewerkschaften auch nochmal vornehmen werden wollen.
Ich habe eine Nachfrage im Chat zur Live-Übertragung von Frau Meyer-Lorenz. Sie möchte zu der genannten Zahl von 1.358 Neueinstellungen wissen, ob das komplette Neueinstellungen sind oder da auch Kolleginnen und Kollegen dabei sind, die überredet werden konnten, länger zu bleiben. Das war ihr jetzt nicht ganz klar.
Also das sind Neueinstellungen. Es sind vielleicht Kolleginnen und Kollegen dabei, die vorher befristet waren. Es sind aber relativ wenige, weil wir wenige Kollegen finden, die auf die befristeten Stellen gehen. Das sind unbefristete Neueinstellungen.
Frau Weber, bitte.
Ich habe noch mal die Frage an Sie, wie diese Neueinstellung, wie hoffen Sie mit denen die fehlenden Unterrichtsstunden auszugleichen? Also haben Sie da eine Hochrechnung, dass Sie sagen, wir wollen die Unterrichtsstunden in diesem, also die fehlenden, die ausgefallenen, in diesem Jahr um so und so viel Prozent senken? Haben Sie da sozusagen ein Ziel?
Ich habe uns die eine Frage vergessen bei Herrn Hanschmann mit den 500 ausgeschriebenen Stellen, ob das jetzt alle sind, glaube ich, so war die Richtung. Ich frage das auch immer unsere Leute im Ministerium, sind das alle Stellen, die zu besetzen sind? Die Aussage von meinen Leuten im Haus ist immer, es ist so, es sind diese 500. Aber das ist eine Zahl, die atmet auch. Also lassen Sie es vielleicht auch mal 50, 80 mehr sein, weil gerade irgendwie wieder eine Einstellungskohorte passiert ist. Aber man kann sagen, so um die 600 Kolleginnen und Kollegen sind es, die ganz akut fehlen, um das Mindestmaß abzudecken, was man braucht. Und nun ist es so, natürlich wünschen wir uns alle ein bisschen mehr. Und wir müssen halt gucken, wie wir da auch mit den Verhandlungen vorankommen. Was ist das Ziel bei der Unterrichtsabsicherung? Das deutliche Ziel ist ja, unter diese 10% zu kommen. Da arbeiten wir hart dran. Es ist immer schwer, in die Glaskugel zu gucken, ne, ob man zum Herbststichtag oder zum Frühjahrsstichtag diese 10% unterbietet. Wir geben uns alle Mühe dafür und die Schulen vor Ort auf jeden Fall, weil jede Stunde, die ausfällt, ist eine Stunde, die zu viel ausfällt. Aber ich sage, ich habe die Glaskugel nicht. Bei mir im Büro hängt ein schönes Plakat, da steht drauf, wir können nicht zaubern, aber arbeiten. Und das ist das, was wir im Grunde tun. Ich glaube, die Maßnahmen, wie ich sie Ihnen vorgestellt habe, werden fruchten. Sie werden nicht überall zu Begeisterung führen. Gerade haben Sie auch vernommen, wenn TLV oder Philologenverband sagen, die Abordnung vom Gymnasium an die Regelschule finden wir nicht gut. Das kann ich verstehen. Auch als Gymnasiallehrer kann ich das verstehen. Aber es geht momentan in der Situation nicht anders. Die nicht ausgebildet wurden in den letzten Jahren, die haben wir eben leider nicht. Aber ich glaube, es wird sich gut entspannen, relativ schnell im Grundschulbereich und in 2, 3 Jahren wird es auch im Regelschulbereich richtig, also spürbar werden. Ne?
Frau Rauch, ja?
Ich würde nochmal nachfragen zu dem Thema. Gibt es einen Überblick, weil ja jetzt in all den Schulen ja im Grunde genommen die Unterrichtspläne eigentlich fertig sein müssten, wenn sie schon erstellt sind. Gibt es einen Überblick, wie viele Schulen und wie ist da, wäre da auch die regionale Verteilung möglicherweise, weil ja der Lehrermangel ja bekanntlich sozusagen keine flächendeckende Frage ist, sondern regional mit regionalen Schwerpunkten ist. Ob es Schulen gibt, wie viele, die aufgrund fehlender Lehrer nicht in der Lage sind, den auszufüllen, den Lehrplan.
Ja, also diese Stundenplankürzungen werden ja mit abgefragt, allerdings in den Stichwochen, wie ich sie genannt habe, im Herbst und im Frühjahr, weil jetzt ja auch gerade die ganzen Einstellungstermine noch laufen. Also aktuelle Zahlen haben wir da nicht. Wir hatten es ja letztes Jahr gehabt, dass wir im Regelschulbereich Schulen haben, wo bis zu 10-15% nicht abgesichert werden konnten über die Stundentafel. Dann kommt manchmal noch der Ausfall hinzu. Das ist unbefriedigend, ja. Eins muss man vielleicht dazu aber auch sagen, im Sekundarstufen-1-Bereich ist Thüringen bundesweit eines der Länder, die mehr Unterricht anbieten, als sie nach KMK-Vorstellungen müssten. Das ist im Sekt 2 anders, da sind wir gerade so an der Grenze, dass wir da auch hinkommen. Das liegt auch am G8, was wir in Thüringen haben, aber im Sekundarstufen 1 Bereich machen wir, und das meine ich jetzt gar nicht schlimm und das ist auch gut, dass wir es machen, machen wir mal ein bisschen mehr als andere Bundesländer. Ja.
Und die Schwerpunkte, wie ist das mit dem, also wo sind diese
Schulartenbezogen, Regelschule problematisch, Gemeinschaftsschule, das ist ein bisschen regional unterschiedlich. Das sind in den Städten bei den Gemeinschaftsschulen leichter als im ländlichen Raum. Regelschule ganz kompliziert weiterhin und regional ist schon der ländliche Raum stärker herausgefordert, als es jetzt in Erfurt, Jena und Weimar der Fall ist. Aber ich war letzte Woche am Schulamt in Südthüringen und habe dort, ich glaube, 80 neue Lehrerinnen und Lehrer und Lehramtsanwärter begrüßen dürfen, einstellen dürfen, verbeamten dürfen. Und da hat mir der Schulamtsleiter gesagt, also so viele hatten wir in den letzten Jahren zu diesem Termin nicht gehabt. Also er merkt, dass da im Grunde was in Bewegung ist, aber es reicht natürlich nicht aus, um die Probleme auch in Südthüringen oder in Ost und Nord zu lösen. Ja. Aber ich habe dann mal so gefragt, gerade bei, wir hatten glaube ich 15 Leute dabei, die aus anderen Bundesländern gekommen sind, habe gefragt, wer ist denn ursprünglich Thüringer? Und haben sich, ich glaube, 14 gemeldet von den 15. Also es ist schon so, dass Thüringen da auch eine Attraktivität hat, zurückzukommen. Ich sag mal, wenn die Oma vielleicht verstirbt und man übernimmt das Haus, und da müssen wir auch attraktiv sein und eine gute Stimmung haben an den Schulen, dass genau das passiert, dass die jungen Leute dann sagen, ja, wir kommen nach Thüringen zurück und da arbeiten wir dann auch an der Stimmung. Ich will das auch hier sagen, da hilft uns auch sehr die Lehrergewinnungskampagne, die wir haben, womit mit viel Aufwand, mit viel Geschick, aber eben auch mit guten Botschaften diese Stimmung auch in die Klassenzimmer rein vermitteln können, bis hin zu dem Unternehmenslauf, den wir hier in Thüringen gemacht haben. 1000 Lehrer, die mitgelaufen sind, und die 1000 Lehrer, die dann auf den Domstufen standen und begeistert waren. Für mich war dann nur der Gedanke, 1000 Lehrer, das sind eigentlich nur 4%, für die wir Verantwortung tragen als Ministerium. Die passen alle auf die Domtreppen. Also es ist eine Riesenmasse an Menschen, für die dieses Haus und ich auch als Person Verantwortung trage, und da sind wir uns sehr bewusst.
Frau Weber, Sie hatten noch eine Frage?
Ja, ich hatte noch eine Frage. Herr Lindemann war es, glaube ich, der gesagt hat, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so viele Leute verbeamten in der Zukunft. Wie wirkt sich denn das auf Ihre Kampagne aus?
Ja. Also ich selbst als Lehrer war nicht vorbeamtet, bin da relativ offen, aber jedes Bundesland vorbeamtet inzwischen, selbst Sachsen. Und in diesem Wettbewerb ist, glaube ich, die Frage jetzt nicht auf der Tagesordnung, dass Thüringen dann einen anderen Weg gehen wird.
Noch eine Frage ranschieben. Es gab ja die Woche auch die Pressekonferenz von der Linken. Da ging es ja darum, dass viele Schulen auch schließen müssen wegen perspektivischen Kindermangel. Wie weit haben Sie das im Blick und was ist da vielleicht im nächsten Schuljahr oder in den nächsten zwei Schuljahren zu erwarten?
Also wir haben das im Blick und uns als Landesregierung ist natürlich wichtig, kurze Beine, kurze Wege. Ne? Also desto kürzer die Beine sind, desto näher muss auch die Schule sein. Das heißt, wir unterstützen ein dichtes Schulnetz im Grundschulbereich, im Regelschulbereich, im Gymnasialbereich, beim Berufsschulen. Wissen Sie selber, da haben wir nicht ganz so viele, 37 in Thüringen, aber auch da ist es wichtig, dass die gerade auch im ländlichen Raum vorhanden sind. Die Entwicklung ist da. Wir sind da auch im Gespräch als Ministerium mit dem Thüringer Landkreistag, mit dem Gemeinde- und Städtebund, die sich das als Schulträger ja genau anschauen, weil dort ist die Verantwortung. Und ich nehme jetzt kein massenhaftes Schulsterben wahr, weil wir Gott sei Dank als Thüringer Landtag und auch als CDU-Fraktion, damals ich noch in der Opposition, verhindert haben, dass von den Linken ein Schulgesetz auf den Weg gebracht wird, wo 40% der kleinen Grundschulen aufgrund des Höherziehens der Schulgrößen hätten geschlossen werden müssen. Wir haben jetzt für die Grundschulen eine Schulgröße im ländlichen Raum von 60 Schülern, also 15 pro Klasse. Mal 4 sind 60. Wenn das mal ein Schüler mehr oder weniger oder zwei, das wird dann in den Schulnetzplänen diskutiert. Die Schulträger haben die Möglichkeit, Klassen auch an verschiedenen Orten im Grunde zu beschulen. Das ist aber dann ihre Entscheidung. Also ich sehe da jetzt kein großes Phänomen auf uns zukommen. Aber sicherlich wird es auch so sein, dass der ein oder andere Landrat, Landrätin sagt, also die Schule hat jetzt einen großen Sanierungsstau und da ist die nächste, ist gleich daneben oder nicht weit weg. Aber die Debatten, die werden halt dann vor Ort geführt. Ne? Beim Kindergartenbereich ist es ein bisschen anders. Da gibt es keine Mindestgrößen. Das ist ja das, was ich auch in den letzten Wochen immer wieder beschrieben habe. Da ist es in der Tat eine Frage der Schwerpunktsetzung der Gemeinden und sprich aber eine Frage der Finanzierung und des KFAs. Und das ist dann eine Diskussion, die müssen Sie mit der Kollegin Wolf führen.
Wir haben eine weitere Frage im Chat von Frau Meyer-Lorenz. Geht es auch noch mal um die Handynutzung an den Grundschulen. Sie fragt, gibt es da Rückmeldungen seitens der Grundschulen, ob das überhaupt ein Problem ist und ob diese Regelung notwendig war?
Ja, also wenn ich mit den Grundschulen spreche, Frau Meyer-Lorenz, ist eher die Aussage, die sagen, dann machen wir das schon. Wenn ich mit Elternvertretern spreche, die sagen, es könnte ein bisschen klarer reguliert sein. Was mir aber auch die Schulleitungen sagen, es würde uns sehr helfen, wenn es einheitliche Vorgaben vom Ministerium geben würde, auch im Gespräch mit den Eltern dann an den Schulen. Und diese einheitlichen Vorgaben, die werden wir eben jetzt machen mit diesem Brief, der an alle Schulen dann morgen gehen wird. Und das will ich vielleicht nochmal darauf hinweisen, es gibt ja immer so diese große bundesweite Diskussion, Hessen zum Beispiel, wir machen jetzt ein Handyverbot und das schreiben wir ins Gesetz rein. Bei der letzten Gesetzesnovelle, die ich ja noch mit Helmut Holter zusammen gemacht habe, ist es so, dass wir schon im Gesetz drinstehen haben, es ist prinzipiell verboten, die Nutzung von Handys, sei denn der Lehrer erlaubt es. Also wir haben da eine sehr gute gesetzliche Rechtsgrundlage und geben jetzt im Grunde Hilfestellung für die gemeinsame Umsetzung in der Praxis.
Hanschmann, bitte.
Ich habe noch eine Frage anschließend an die vorhergehende Frage. Dieses dichte Schulnetz, von dem Sie sprechen, das Sie sich weiterhin wünschen, führt das nicht dazu, dass die Bildungskosten pro Kopf steigen, weil weniger Schülerinnen und Schüler da sind, dann irgendwann perspektivisch, aber ein dichtes Schulnetz und damit die Kosten natürlich irgendwie größer sind?
Naja, jetzt bin ich der Bildungsminister und sage, Bildung muss uns auch wert sein. Und es ist auch wichtig für den Freistaat Thüringen, dass wir wirklich in den Orten, in den Regionen Schulen haben. Wie gesagt, die Entscheidung treffen ja die Kreistage und Landräte vor Ort, wie dicht sie auch wiederum sich das leisten können. Ich finde, die gesetzlichen Vorgaben, die wir haben in Thüringen, sind gute Vorgaben mit 60 pro Grundschule und dann bei den Weiterführenden sind es ja im Grunde 20 Schüler pro Klasse und Regelschulen können auch im ländlichen Raum einzügig geführt werden. Das stellt uns schon vor Herausforderungen, aber ich finde das eigentlich einen guten Ansatz. Da habe ich mir jetzt meine Auffassung als Oppositionspolitiker zum Minister nicht geäußert, wohl wissend, dass ich das eher als Kreistagsmitglied dann uns in Greiz zum Beispiel besprechen müsste, als dass ich das hier mache. Die Kosten im Bildungsbereich, ja, das ist wie überall mit Personalkosten, die steigen. Gerade in so einem großen Einzelplan, wie wir ihn haben, 50% sind nur Personalkosten gebunden durch die Kolleginnen und Kollegen. Und das ist auch gut so, die sollen gut bezahlt werden. Wir werden eine gewisse Entspannung bekommen, weil ja auch viele Kollegen in den Ruhestand gehen mit sehr hohen Erfahrungsstufen. Wir stellen die Kollegen dann eine Erfahrungsstufe 1. Also da gibt es auch eine gewisse finanzielle Entspannung. Aber ich warne davor, dass dann irgendwo Geld übrig bleibt. Im Gegenteil, aufgrund der Tarifsteigerungen, die zu Recht vereinbart werden mit den Tarifpartnern, ist das eben ein eher nach oben gehendes oder immer ein nach oben gehendes Geschäft.
Gibt es weitere Fragen? Frau Weber, bitte.
Also ich wohne an der Bindeslebener Landstraße und da grüßt seit Tagen ein schönes Plakat von Ihren Fraktionspartnern. Wie bewerten Sie denn das zum Schulstart? Also steht ja, ich weiß nicht, wissen Sie, von welchem Plakat ich rede?
Ja, ich habe da nur so viel ganz schlechter Humor.
Ich sehe, das ist nicht der Fall. Wir haben jetzt kein Klingeln oder Läuten vernommen, aber die Zeit einer Schulstunde ist trotzdem abgelaufen. Wir haben die 45 Minuten voll. Deswegen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Minister, für die Ausführungen. Und dann sehen und hören wir uns bald, sicher in der ersten Schulwoche. Vielen Dank.
Alles Gute Ihnen. Danke.